Schön, dass Sie da sind. Heute geht es um eine wirklich riesige Frage, die uns Alfred Magda in den Notizen stellt. Wenn unsere gewohnte Art zu denken uns in die jetzigen Krisen geführt hat, wie zum Teufel denken wir uns da wieder raus? Unsere Mission ist also, basierend auf seinen Ideen, einen Pfad zu finden, der unser Denken zukunftsfähiger macht. Und das Versprechen ist, Sie brauchen dafür kein Philosophiestudium. Die Quelle beginnt mit einem Bild, das ich seit dem Lesen einfach nicht mehr aus dem Kopf bekomme. Stellen Sie sich mal einen Betrunkenen vor, der nachts um eine Litfaßsäule torkelt und immer wieder schreit, ich will hier raus, ich will hier raus. Das ist auf eine tragikomische Art ja ein Bild für uns alle. Wir rennen oft im Kreis unserer eigenen Annahmen und Gewohnheiten und merken gar nicht, dass wir in einem Gefängnis stecken, dessen Mauern wir selbst hochgezogen haben.
Und genau da knüpft der Text an und holt eine der ältesten Metaphern überhaupt aus der Kiste, Platons Höhlengleichnis. Die Kurzfassung kennen Sie sicher. Gefangene starren an eine Wand, sehen nur Schatten und halten die für die absolute Realität. Die Quelle überträgt das aber brillant ins Heute.
Wie denn?
Naja, unsere Fesseln sind nicht mehr aus Eisen, sondern es sind unsere Social-Media-Filterblasen, die uns nur noch Bestätigung liefern. Oder eben festgefahrene Denkmuster, die wir seit der Kindheit für Naturgesetze halten.
Und die Schatten an der Wand?
Das ist unsere sorgfältig kuratierte, unsere konstruierte Wirklichkeit. Aber Mack gibt dem Ganzen einen provokanten Dreh. Er fragt, was, wenn es gar keine echte Welt außerhalb der Höhle gibt? Was, wenn der, der aus der ersten Höhle ausbricht, einfach nur in einer etwas größeren, vielleicht besser beleuchteten Höhle landet?
Okay, packen wir das mal aus. Das Ziel ist also nicht, die eine ultimative Wahrheit zu finden, die da draußen irgendwo wartet.
Genau.
Es geht vielmehr darum, überhaupt erst zu kapieren, dass wir in einer Höhle sind. Zu verstehen, wie wir sie jeden Tag durch unsere Wahrnehmung neu errichten. Das bringt uns zu den Kernfragen für heute. Wie nehmen wir die Welt eigentlich wahr? Wie können sich Denkmuster so verfestigen, dass sie zu unsichtbaren Mauern werden? Und das Wichtigste, wie entwickeln wir die Fähigkeiten, um in einer Zukunft, die fundamental unsicher ist, nicht nur zu überleben, sondern sie zu gestalten? Um das zu verstehen, schlägt die Quelle vor, verschiedene Beobachterpositionen einzunehmen. Das gefällt mir gut. Das ist wie im Kino, den Platz zu wechseln, um den Film plötzlich aus einem ganz anderen Blickwinkel zu sehen.
Fangen wir doch mal ganz am Anfang an bei Beobachter 0 und 1. Genau. Beobachter 0 stellt die fundamentalste aller Fragen. Wo ziehe ich eigentlich die Grenze zwischen Ich und Nicht-Ich? Das klingt banal, aber denken Sie mal an einen See. Wo genau hört der See auf und fängt das Ufer an?
Da gibt es keine scharfe Linie.
Eben. Da gibt es eine feuchte, schlammige Übergangszone. Und genauso verschwommen sind unsere eigenen Grenzen. Die Quelle betont, ein Ich kann sich selbst nur durch ein Du erkennen, wie in einem Spiegel. Bei Beobachter Null geht es darum, diese grundlegende Verbundenheit und die eigene Subjektivität zu erkennen, ohne sofort das Stempelchen richtig oder falsch drauf zu drücken.
Und Beobachter 1 wäre dann quasi unser Alltags-Ich, unser Standardbetriebssystem, mit dem wir morgens aufwachen?
Exakt. Beobachter 11 lebt nach der Devise, was ich sehe, ist die Realität. Ein Stein ist ein Stein, ein Auto ist ein Auto. Diese Sichtweise ist überlebenswichtig. Wenn ein Auto auf Sie zurast, fangen Sie hoffentlich nicht an, über die soziale Konstruktion von Mobilität zu philosophieren.
Hoffentlich nicht.
Das Problem ist nur, diese Haltung erschafft eine mechanische, vorhersehbare Welt. Eine triviale Welt, wie es in der Quelle heißt. Wir glauben, wir sehen die objektive Wahrheit. Dabei ist alles, was wir wahrnehmen, schon durch unsere Sinne, unsere Sprache, unsere Kultur gefiltert. Wir planen die Zukunft, indem wir die Vergangenheit linear fortschreiben. In einer stabilen Welt funktioniert das. In unserer Welt ist das eine brandgefährliche Strategie.
Und der Horizont von Beobachter 1 ist dann die Grenze zwischen dem, was er weiß und was er nicht weiß.
Genau das.
Hier wird es jetzt aber richtig interessant. Wenn Beobachter 1, also der Gefangene in Platons Höhle, ist, der die Schatten für wahre Münze nimmt, was genau sieht dann Beobachter 2? Erkennt er das Feuer hinter sich?
Er erkennt etwas noch Radikaleres. Beobachter 2 versteht, die gesamte Welt, die ich da draußen sehe, entsteht in Wahrheit in mir. Die Quelle beruft sich hier auf die Systemtheorie und sagt, unser neuronales System ist operativ geschlossen.
Moment, das müssen Sie erklären. Operativ geschlossen klingt nach einem abgeschlossenen Kellerraum.
Das ist eine perfekte Analogie. Stellen Sie sich unser Gehirn wie einen Toningenieur in einem fensterlosen Studio vor. Er sieht die Band, die draußen spielt, nicht direkt. Er bekommt nur elektrische Signale über unzählige Kabel. Das sind unsere Sinnesreize, wie Licht, Schall, Druck. Und aus diesen abstrakten Signalen muss er in seinem Kopf ein komplettes, stimmiges Bild der Band und ihrer Musik zusammenbauen.
Er hört also niemals den echten Klang.
Niemals. Nur seine eigene, interne Interpretation der Signale. Das meint operativ geschlossen. Die äußere Welt entsteht als Konstruktion in uns. Der Horizont von Beobachter 1, Wissen gegen Nichtwissen, klappt nach innen. Wir müssen in uns selbst schauen, um zu verstehen, wie wir die Welt erschaffen.
Das klingt aber auch nach einem Teufelskreis. Wenn unsere Wahrnehmung so ein internes Ding ist, wie entstehen dann diese festen Muster, von denen wir am Anfang sprachen? Die, die uns wie den Betrunkenen um die Litfaßsäule laufen lassen?
Die Quelle nutzt dafür die Begriffe Rekursion und Attraktoren. Was hier faszinierend ist, stellen Sie sich Rekursion als den Prozess vor, als den Motor. Es ist eine Endlosschleife, in der Erfahrungen neue Erfahrungen prägen. Unsere bisherigen Erlebnisse formen eine Art Brille, durch die wir neue Dinge sehen. Und diese neuen, gefärbten Eindrücke verstärken wiederum die Tönung unserer Brille. Es ist ein sich selbst verstärkender Kreislauf.
Entschuldigung, wenn ich da einhacke, das ist doch exakt das Prinzip der Filterblase in sozialen Medien. Ich sehe nur das, was meine bisherigen Klicks und Likes bestätigen und dadurch klicke und like ich immer ähnlicher. Bin ich da auf der richtigen Spur?
Sie sind goldrichtig. Das ist eine perfekte, moderne Anwendung dieses Prinzips. Und das Ergebnis dieser ständigen Rekursion, dieser Schleifen, nennt die Quelle einen Attraktor. Bleiben wir bei Ihrem Bild. Der Attraktor ist die fertige, stabile Filterblase. Oder nehmen wir das Bild eines Wasserwirbels. Obwohl ständig neues Wasser durchfließt, bleibt der Wirbel als Form, als stabile Struktur an derselben Stelle. Genauso sind Attraktoren in unserem Denken. Es sind unsere festgefahrenen Gewohnheiten, unsere tiefen Überzeugungen, unsere unsichtbaren mentalen Autobahnen.
Zum Beispiel der Weg zur Arbeit, den ich jeden Tag fahre, ohne auch nur eine Sekunde darüber nachzudenken.
Genau das ist ein perfektes Alltagsbeispiel. Das ist ein Attraktor. Selbst wenn eine neue, schnellere Route gebaut wird, braucht es eine bewusste Anstrengung, die alte, vertraute Autobahn zu verlassen. Und die Quelle argumentiert, dass wir solche Attraktoren für alles haben. Für unsere politischen Ansichten, unsere Erziehungsmethoden, unsere Beziehungsmuster.
Sie geben uns Stabilität, aber sie machen uns auch blind.
Blind für Alternativen. Sie sind die vertrauten Schatten an der Höhlenwand.
Moment mal, aber das klingt jetzt doch ein wenig fatalistisch. Wenn wir so in diesen selbstgeschaffenen Mustern gefangen sind, bedeutet das dann, dass echter Wandel oder Lernen fast unmöglich ist? Sind wir am Ende doch nur Sklaven unserer alten Erfahrungen?
Eine entscheidende Frage. Und sie führt uns direkt zu Beobachter 3. Diese Position ist die radikalste. Denn sie fragt nicht mehr, was wir sehen oder wie wir es konstruieren, sondern auf welcher Grundlage unterscheiden wir überhaupt? Wir können einen schwarzen Punkt nur auf einem weißen Blatt erkennen. Wir brauchen Kontraste.
Okay.
Beobachter 3 untersucht das Kontrastlose, das weiße Blatt Papier, das wir gar nicht mehr wahrnehmen. Das ist wie der sprichwörtliche Fisch, der nicht weiß, was Wasser ist. Es geht darum, die fundamentalsten stillschweigenden Annahmen aufzudecken, die unser gesamtes Denken überhaupt erst möglich machen.
Okay, das ist harter Tobak. Wenn unsere Realität so tief in uns selbst konstruiert ist, bis hin zu den fundamentalsten Bausteinen, fühlt sich das fast lähmend an. Wie soll man da überhaupt noch handeln? Leitet die Quelle daraus einen Weg ab, wie wir aus dieser reinen Analyse wieder ins Tun kommen?
Ja, absolut. Und das ist der entscheidende, der hoffnungsvolle Teil des Textes. Es wird ein Weg der Kompetenzentwicklung skizziert, der uns aus der reinen Analyse herausführt. Man kann es sich wie eine Leiter mit 5 Sprossen vorstellen, die von totaler Passivität hin zu aktiver Gestaltung führt.
Dann klettern wir diese Leiter doch mal Sprosse für Sprosse hoch. Um es greifbar zu machen, nehmen wir vielleicht ein Beispiel. Sagen wir Kochen lernen.
Perfektes Beispiel. Die erste Stufe ist Kennen. Das ist reines kognitives Wissen. Sie lesen ein Kochbuch, verstehen die Theorie hinter einer Bechamelsoße. Sie sind aber komplett abhängig vom Buch. Sie können noch nichts selbst machen.
Klar. Stufe 2 wäre dann Können. Ich kann jetzt einer Anweisung folgen. Ich nehme das Rezept aus dem Kochbuch und koche es Schritt für Schritt nach. Es gibt den Anweiser, das Rezept und den Adressaten, mich.
Genau. Die Quelle nennt das eine Beziehung der Gegenabhängigkeit. Ein etwas sperriger Begriff, aber er meint genau diese Dynamik von Anweisung und Ausführung. Die große Gefahr auf dieser Stufe ist, dass man hier stecken bleibt. Man wird zum perfekten Regelbefolger und verlernt das Selberdenken.
Das belohnen ja viele Systeme.
Viele Organisationen und auch unser Schulsystem belohnen genau dieses Verhalten.
Das leuchtet ein. Die dritte Sprosse ist dann beherrschen. Hier fange ich an, die Regeln nicht nur zu befolgen, sondern sie zu verstehen und selbst aufzustellen. Ich brauche das Rezept nicht mehr. Ich kenne die Prinzipien der französischen Küche und kann freischnauze ein Coq au vin kochen. Das schmeckt.
Genau.
Ich bin unabhängig geworden, aber immer noch innerhalb eines bekannten Rahmens. In diesem Fall der französischen Küche.
Exakt. Und jetzt kommt der große Sprung auf Stufe 4. Verändern. Das ist die Ebene der Netzwerkfähigkeit. Sie erkennen, dass die französische Küche nicht das Ende der Fahnenstangen ist. Sie fangen an, sie mit japanischen Techniken oder peruanischen Zutaten zu kombinieren.
Fusionsküche.
Sie kreieren Fusionsküche. Sie sehen Vielfalt nicht mehr als Bedrohung für die reine Lehre, sondern als wertvollste Ressource überhaupt. Sie erkennen die wechselseitige Abhängigkeit aller Elemente.
Und dann die Spitze der Leiter, Stufe 5, gestalten. Was passiert da? Erfinde ich eine völlig neue Art zu essen?
Im Grunde ja. Auf dieser Stufe lösen Sie sich von der Frage, was koche ich heute? Sie gestalten den Prozess der Zielfindung selbst. Sie fragen, was bedeutet Ernährung im 21. Jahrhundert? Sie erfinden vielleicht die Molekularküche oder entwickeln ein nachhaltiges Ernährungskonzept für eine ganze Stadt selbst. Sie lösen sich von vorgedachten Mustern, um etwas wirklich Neues in die Welt zu bringen.
Das ist ein unglaublich klarer Weg von der Passivität zur Gestaltung. Aber was mir bei Ihrer Beschreibung auffällt, die Quelle warnt ja eindringlich davor, dass unsere Gesellschaft, Schulen, Unternehmen, Politik uns oft auf den unteren Stufen festhält.
Absolut.
Also beim Kennen und Können. Es belohnt das Befolgen von Regeln viel mehr als das kreative Infragestellen derselben.
Das ist der Kern der gesellschaftlichen Kritik in diesem Text.
Fassen wir die zentralen Punkte also nochmal zusammen. Wir leben alle in einer Art platonische Höhle. Die Wände dieser Höhle sind unsere eigenen Denkmuster, die Attraktoren, die durch die ständige Selbstbestätigung der Rekursion stabil gehalten werden. Der Weg in eine lebenswerte Zukunft liegt also nicht darin, alte, bekannte Antworten auf völlig neue Fragen zu geben.
Nein.
Es geht darum, unsere Wahrnehmung zu dekonstruieren und diese Kompetenzleiter emporzusteigen, um mit Unsicherheit kreativ umgehen zu können.
Genau. Und das ist keine abgehobene philosophische Übung für Sonntagnachmittage. Es ist eine knallharte gesellschaftliche Notwendigkeit. Die Quelle argumentiert, dass wir mit dem Denken von Beobachter 1, also mit simplen Ursache-Wirkungsketten, Wachstum um jeden Preis, klaren Feindbildern, dem Glauben an technische Kontrollierbarkeit, unsere eigenen Lebensgrundlagen zerstören.
Wir behandeln komplexe Systeme, als wären sie simple Maschinen.
Genau. Wir behandeln komplexe, lebendige Systeme wie den Planeten oder unsere Gesellschaft so, als wären sie simple, vorhersehbare Maschinen. Und das geht auf Dauer schief. Der abschließende Aufruf lautet daher: Wir müssen die trügerische Sicherheit unserer alten Muster bewusst loslassen und das Wagnis der Unsicherheit und Vielfalt eingehen. Das bedeutet, unsere Fähigkeit zur Reflexion aktiv zu trainieren. Die Quelle nennt das den Komplexitätsüberschuss im Denken.
Komplexitätsüberschuss?
Ja, das heißt, wir müssen lernen, absichtlich mehr Komplexität zu denken, als wir im Alltag unmittelbar brauchen, so wie ein Sportler seine Muskeln trainiert, auch wenn er gerade keinen Wettkampf hat, damit neue, komplexe Fragen auch eine Chance auf wirklich neue Antworten bekommen. Unsere Zukunft, so das Fazit, wohnt in unserer Bereitschaft zu diesem Wagnis.
Und damit übergeben wir an Sie. Eine abschließende Frage zum Nachdenken, die sich direkt aus dem Material ergibt. Wenn Sie für nur einen Tag einen Ihrer stärksten und selbstverständlichsten Attraktoren, eine tiefsitzende Überzeugung, eine alltägliche Gewohnheit wie den Weg zur Arbeit, eine automatische Reaktion auf Kritik bewusst außer Kraft setzen würden, welche völlig neue Realität könnten Sie dann vielleicht wahrnehmen?